Der Verlust ihres Mannes hatte auf Angeline Fowle eine tragische Wirkung gehabt. Sie hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen und sich geweigert, den Raum zu verlassen. Vollkommen in ihre Gedankenwelt versunken, hatte sie sich Träumen von der Vergangenheit hingegeben, statt sich um das wirkliche Leben zu kümmern. Vermutlich hätte sie sich nie davon erholt, hätte ihr Sohn Artemis II. Nicht einen Handel mit Holly Short, der Elfe, abgeschlossen. Die geistige Gesundheit seiner Mutter, im Austausch gegen die Hälfte des erpressten Golds, das er der Polizei der Unterirdischen abgeluchst hatte. Und als seine Mutter wieder geheilt war, hatte Artemis Junior seine ganze Energie darauf konzentriert, seinen Vater wiederzufinden. Dazu investierte er große Teile des Familienvermögens in Expeditionen nach Russland, Geheimdienstermittlungen vor Ort und Suchfirmen im Internet. Der junge Artemis hatte eine doppelte Portion der falschen Findigkeit geerbt. Nach der Heilung seiner Mutter, einer schönen und ehrenwerten Frau, wurde es für ihn aber immer schwieriger, seine genialen Verbrecherpläne in die Tat umzusetzen. Dabei war dies nun einmal unabdingbar, um die nötigen Mittel für die Suche nach seinem Vater zusammenzubekommen. Angeline Fowle bereiteten Artemis Besessenheit und die möglichen Auswirkungen des vergangenen Jahres auf ihn Sorgen. Daher meldete sie ihren 13-jährigen Sohn zur Behandlung beim Schulpsychologen an. Er konnte einem wirklich leid tun. Der Psychologe, versteht sich. St. Bartleby's School, County Wicklow, Irland, Gegenwart. Dr. Poe lehnte sich in seinem gepolsterten Sessel zurück und ließ den Blick über das Blatt Papier vor sich wandern.
»Nun, Master Fowle, dann wollen wir uns mal unterhalten.«
Artemis stieß einen tiefen Seufzer aus und strich sich das dunkle Haar aus der blassen hohen Stirn. Wann würden die Leute endlich begreifen, dass man ein Gehirn wie seines nicht sezieren konnte? Er hatte bereits mehr psychologische Fachbücher gelesen als der Psychologe. Er hatte sogar einen Artikel in einer Fachzeitschrift veröffentlicht unter dem Pseudonym Dr. F. Roy Dean Schlippe.
»Wie Sie wünschen, Doktor, unterhalten wir uns über Ihren Sessel. Viktorianisch?«
Poe strich zärtlich über die lederne Armlehne.
»Ja, in der Tat, ein Familienerbstück gewissermaßen. Mein Großvater hat ihn auf einer Auktion bei Sotheby's erstanden. Angeblich stand er früher im Buckingham Palace, der Lieblingssessel der Königin.«
Um Artemis Mundwinkel spielte ein gespanntes Lächeln.
»Tatsächlich, Doktor? Normalerweise gestatten Sie im Palast keine Fälschungen?«
Poes Hand hielt in der Bewegung inne.
»Fälschung? Ich versichere dir, das Stück ist absolut echt.«
Artemis beugte sich vor, um es genauer zu betrachten.
»Ja, geschickt gemacht, aber sehen Sie hier?«
Poes Blick folgte dem Finger des Jungen.
»Die Nägel. Sehen Sie das Kreuzmuster auf den Köpfen? Maschinell hergestellt, frühestens um 1920. Ihr Großvater hat sich übers Ohr hauen lassen. Aber was soll's? Ein Sessel ist ein Sessel, ein Möbelstück, ein vollkommen unbedeutender Gebrauchsgegenstand, nicht wahr, Doktor?«
Poe kritzelte hektisch etwas aufs Papier, um seine Bestürzung zu verbergen.
»Ja, Artemis, sehr clever, genau wie es in deiner Akte steht. Du spielst deine kleinen Spielchen. Wie wär's, wenn wir uns jetzt wieder dir selbst zuwenden?«
Artemis Fowle II. Zupfte die Bügelfalten seiner Hose zurecht.
»Es gibt dabei ein Problem, Doktor.«
»Ach, ja, und das wäre?«
»Das Problem ist, dass ich die klassischen Antworten auf alle Fragen weiß, die Sie mir stellen werden.«
Eine ganze Minute machte sich Dr. Poe auf seinem Block Notizen.
»Ja, wir haben in der Tat ein Problem, Artemis, aber das ist es nicht«, sagte er schließlich.
Artemis hätte beinahe gelächelt. Zweifellos würde der Doktor ihn wieder einmal mit einer dieser öden Theorien beglücken. Welche Störung würde er wohl diesmal haben? Multiple Persönlichkeit? Oder vielleicht war er ein pathologischer Lügner?
»Dein Problem liegt auf der Hand. Du respektierst niemanden genug, um ihn als ebenbürtig zu betrachten.«
Die Feststellung brachte Artemis aus der Fassung. Dieser Psychologe war intelligenter als der Rest.
Das ist lächerlich. Es gibt durchaus Leute, die ich in höchstem Maße schätze.
Poe sah nicht von seinem Notizblock auf.
Tatsächlich? Wen denn zum Beispiel?
Artemis überlegte einen Moment.
Albert Einstein. Seine Theorien waren meistens zutreffend, und Archimedes, der griechische Mathematiker. Wie wäre es mit jemandem, den du persönlich kennst?
Artemis dachte angestrengt nach. Ihm fiel niemand ein.
Nanu? Schweigen?
Artemis zuckte die Achseln.
Warum sagen Sie es mir nicht, Dr. Poe, da Sie doch anscheinend alle Antworten kennen?
Poe klickte ein Fenster auf seinem Laptop an.
Erstaunlich, jedes Mal, wenn ich das hier lese, meine Akte nehme ich an? Ja, sie erklärt eine ganze Menge. Zum Beispiel?
Fragte Artemis, der gegen seinen Willen Neugierde verspürte.
Dr. Poe druckte eine Seite aus. Da ist zunächst dein Begleiter, Butler. Ein Leibwächter, wenn ich richtig verstehe, kaum der passende Umgang für einen leicht beeinflussbaren Jungen. Dann deine Mutter, eine wunderbare Frau, wie ich finde, die jedoch auf dein Verhalten nicht den geringsten Einfluss hat. Und schließlich dein Vater. Den Angaben hier zufolge war er nicht gerade ein Vorbild, auch als er noch lebte.
Der Pfeil saß, aber Artemis wollte dem Psychologen nicht zeigen, wie getroffen er war.
»Ihre Unterlagen sind nicht korrekt, Doktor«, sagte er. »Mein Vater lebt noch. Vermisst, ja, aber er ist am Leben.«
Poe überprüfte das Blatt.
»In der Tat? Ich dachte, er werde seit beinahe 2 Jahren vermisst. Das Gericht hat ihn offiziell für tot erklärt.«
Artemis ließ sich nichts anmerken, obwohl sein Herz heftig pochte.
»Es ist mir egal, was das Gericht sagt. Er lebt. Und ich werde ihn finden.«
Wieder kritzelte Poe etwas auf seinen Block.
»Aber selbst wenn dein Vater zurückkäme, was dann?« fragte er. »Würdest du in seine Fußstapfen treten? Ein Verbrecher werden wie er? Vielleicht bist du's ja schon.« »Mein Vater ist kein Verbrecher«,
widersprach Artemis gereizt.
»Er hat unser gesamtes Vermögen in legale Unternehmungen investiert. Das Murmansk-Projekt war absolut einwandfrei.« »Du weichst mir aus, Artemis?«
Doch Artemis hatte genug von dieser Art Befragung. Es wurde Zeit für eins seiner kleinen Spiele.
»Nun ja, Doktor«,
erwiderte er kleinlaut.
»Das ist ein schwieriges Thema. Ich frage mich manchmal, ob ich nicht an einer Depression leide.«
»Ja, das wäre durchaus möglich.« Poe spürte, der Durchbruch war nahe. »Und? Stimmt es?«
Artemis schlug die Hände vors Gesicht. »Ach, Doktor, es ist meine Mutter.«
»Deine Mutter?« hakte Poe nach, bemüht, sich seine Aufregung nicht anmerken zu lassen. Artemis hatte allein in diesem Jahr in St. Bartleby's bereits ein 30 Schulpsychologen verschlissen, und auch Poe war mittlerweile drauf und dran, die Koffer zu packen. Aber jetzt?
»Meine Mutter, sie...«
Poe beugte sich auf seinem unechten viktorianischen Sessel vor.
»Ja? Was ist mit deiner Mutter?« »Sie zwingt mich dazu, diese alberne Therapie über mich ergehen zu lassen, obwohl diese sogenannten Psychologen kaum etwas anderes sind als fehlgeleitete Weltverbesserer mit Diplom.«
Poe seufzte.
»Nun gut, Artemis, tu, was du willst, aber du wirst niemals Frieden finden, wenn du weiter vor deinen Problemen davonläufst.«
Das Vibrieren seines Handys erlöste Artemis von weiteren Analysen. Ein Anruf kam über die verschlüsselte Sicherheitsleitung. Nur eine einzige Person hatte die Nummer. Artemis holte das Handy aus der Tasche und klappte es auf.
»Ja?«
Butlers Stimme tönte aus dem Lautsprecher.
»Ich bin's, Artemis.«
»Ich weiß. Ich bin gerade in einer Besprechung.«
»Wir haben eine Nachricht bekommen.«
»Aha. Von wem?«
»Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber es geht um die Foulstar.«
Artemis war wie elektrisiert.
Wo sind Sie?
Haupteingang.
Gut gemacht. Bin schon unterwegs.
Dr. Poe riss sich die Brille von der Nase.
Unsere Sitzung ist noch nicht zu Ende, junger Mann. Wir haben heute einige Fortschritte gemacht, auch wenn du es nicht zugeben willst. Wenn du jetzt gehst, sehe ich mich gezwungen, den Schulleiter zu informieren.
Doch die Warnung interessierte Artemis nicht. Er war in Gedanken bereits woanders. Ein vertrautes Kribbeln überlief seinen Körper. Dies war der Anfang von etwas Besonderem. Er spürte es ganz deutlich.